Inforadio Podcast.
Die Berliner CDU wählt ihre neue Führungsspitze. Der neue Berliner Mietspiegel lässt hoffen und der brandenburgische Tierschutzbeauftragte steht in der Kritik. Das sind einige unserer Themen in der kommenden Viertelstunde. Herzlich willkommen damit zu unserem landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ute Schumacher. Die Berliner CDU traf sich heute zu ihrem lang erwarteten Landesparteitag, denn auf der Tagesordnung stand nicht weniger als ein Machtwechsel in der Partei. Das eigentlich Entscheidende hatte dabei ja schon vor Wochen stattgefunden. Damals hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Wegner erklärt, er will Landesvorsitzender seiner Partei in Berlin werden. Und die amtierende Landesparteivorsitzende und Kulturstaatsministerin Monika Grütters zog schließlich nach einigem Hin und Her und Bedenkzeit zurück. Heute nun fiel die Entscheidung. Thorsten Gabriel berichtet.
Gemeinsam stark. Das ist die Losung, die die Parteistrategen sich für diesen Parteitag ausgedacht haben. Geschlossenheit ist angesagt. Doch es ist der spezielle Charme des Ehrengastes Jens Spahn, seines Zeichens Bundesgesundheitsminister, der die Berliner Parteifreunde, nun ja, ein wenig erdet.
Die Wahrheit ist ja, ich meine, da erzähle ich euch nichts Neues. Es ist zu oft so, dass wenn irgendwo von der Berliner CDU die Rede ist, alle ein bisschen die Augen verdrehen. Wisst ihr auch, also außerhalb Berlins.
Augen verdrehen soll jetzt aber der Vergangenheit angehören. Konflikte waren gestern. Und so wird der Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner am Mittag erwartungsgemäß zum neuen Parteichef gewählt, mit rund 77% der Delegiertenstimmen. Seine Rede davor fällt, ebenso erwartungsgemäß, kämpferisch aus. Generalangriff auf die rot-rot-grüne Regierung mit dem regierenden Bürgermeister von der SPD.
So wie Müller aus der Wäsche guckt, genau so verwaltet er diese Stadt. Der Mann hat keine Lust mehr auf dieses Amt. Also erlösen wir ihn von seinem Leid. Berlin verdient anderes. Berlin verdient Besseres. Berlin verdient eine starke CDU, liebe Freundinnen und Freunde. Und heute machen wir den Startschuss dafür.
Dafür will Wegner seine Partei breiter aufstellen. Die Union müsse als Metropolenpartei liberal und konservativ zugleich sein. Den stärksten Beifall aber bekommt er bei den konservativen Herzensthemen. Sein Kommentar zur Debatte über Standzonen für Drogendealer im Görlitzer Park.
Wer Drogen vertickt in dieser Stadt, der soll keine Verkaufsflächen zugewiesen bekommen. Der braucht eine Zelle in Moabit, liebe Freundinnen und Freunde. Keine Verkaufsflächen, Zelle in Moabit. Das ist die Antwort, die wir im Görlitzer Park brauchen.
Vor Wegner hatte sich die bisherige Parteichefin Monika Grütters mit einer versöhnlichen Rede aus ihrem Amt verabschiedet. Sie habe die CDU vor einer Zerreißprobe bewahren wollen und deshalb auf eine Gegenkandidatur verzichtet.
Wenn der politische Wettbewerb zum Duell stilisiert wird, dann bleibt am Ende, wie das bei Duellen halt so üblich ist, nur ein Gewinner oder eine Gewinnerin übrig. Auf der Strecke geblieben wären nicht nur der oder die Verliererin, sondern auch die Partei.
Sie hat auf eigenen Wunsch im neuen Landesvorstand nun einen Platz als Beisitzerin. Grütters bisheriger Generalsekretär Stefan Evers hat sein Amt dagegen behalten. Neue Vize-Parteichefs sind der Reinickendorfer Bürgermeister Frank Balzer und der Neuköllner Jugendstadtrat Falko Lieke. Als Vizechefin wiedergewählt wurde die Steglitz-Zehlendorfer Bezirksbürgermeisterin Kerstin Richter-Kutowski.
Die Verwaltung in Berlin hat keinen guten Ruf. Zu lange dauert es, bis man einen Termin beim Standesamt bekommt. Nur ganz wenige Dinge können online erledigt werden. Entscheidungen dauern oft lang. Das soll anders werden, und zwar innerhalb von 2 Jahren. Nicht weniger haben sich Senat und Bezirke am Dienstag versprochen, als sie den Zukunftspakt unterschrieben. Darin legen sie fest, dass die Verwaltungsvorgänge umorganisiert, die Wartezeit verkürzt und viel mehr online erledigt werden kann. Holger Hansen mit Details.
27 Projekte wollen Senat und Bezirke gemeinsam bis zum Ende der Legislaturperiode verwirklichen, darunter einige sogenannte Schnellläuferprojekte, wie die schnellere Auszahlung von Elterngeld, Stellenbesetzungen und die Digitalisierung von Kraftfahrzeugzulassungen. Schon ab Herbst dieses Jahres sollen sie online möglich sein, sagt Staatssekretär Frank Nägele, der die Reform koordiniert. Er hat sich auch dafür eingesetzt, dass die Bezirksämter personell verstärkt werden. Ab 2021 soll es dann 6 statt wie bisher 5 Stadträte geben, so Nägele.
Wir werden gemeinsam dafür werben, dass die Bezirksämter um eine Position erweitert werden. Der Finanzsenator hat seinerseits zugesagt, bereits ab Herbst 2021 dafür notwendige Mittel bereitzustellen.
Die Bezirksämter selbst sollen möglichst einheitlich organisiert und damit besser vergleichbar werden und die Bezirksbürgermeister mehr Kompetenzen bekommen. Ein deutliches Beispiel dafür, wie sich verschiedene Behörden behindern, ist die Einrichtung von Zebrastreifen, die 3 Jahre dauern kann, weil 18 Verfahrensschritte notwendig sind. Das soll sich ändern, meint der regierende Bürgermeister Michael Müller.
Also es ist inakzeptabel, das haben wir alle gesagt, dass es bis zu 3 Jahre dauern kann, alleine bei so einem kleinen Projekt. Und unser Anspruch ist, dass es deutlich gestrafft wird.
Die Standesämter sollen, auch das ist ein Ziel des Zukunftspakts, ähnlich wie jetzt schon die Bürgerämter, künftig Termine schneller vergeben. Um alles das zu erreichen, sei eine klarere Aufgabenverteilung zwischen Landes- und Bezirksebene nötig, fordert Friedrichshain-Kreuzbergs Bürgermeisterin Monika Herrmann. Das Ping-Pong-Spiel zwischen Hauptverwaltung und Bezirksverwaltungen müsse aufhören.
Das bedeutet, dass sowohl Macht abgegeben werden muss von beiden Seiten, aber eben auch Verantwortung übernommen werden muss. Und das ist, sagen wir mal, in der Verbindlichkeit, wie wir es formuliert haben, letztendlich auch durchaus ein neuer Schritt.
Doppelstrukturen, wie etwa zwischen Polizei und Ordnungsämtern, wenn es etwa um die Kontrolle von Falschparkern geht, sollen verschwinden. Insgesamt soll die Verwaltung durch diese vielen Einzelmaßnahmen effektiver werden. Bei der Umsetzung der Reform sind weitere Diskussionen zu erwarten. Aus der Opposition kommt bereits jetzt Kritik. Die CDU spricht von einem faulen Kompromiss und wachsweichen Formulierungen. Von Seiten der AfD heißt es, das Reformprojekt sei halbherzig und unzureichend.
In dieser Woche kam der neue Berliner Mietspiegel raus. Der sagt ja, wie viel die Mieten im Durchschnitt kosten. Er gibt nicht an, wie viel exakt jeder Mieter zahlt. Viele Mieter werden also mehr oder auch weniger zahlen. Wichtig ist der Mietspiegel, wenn eine Wohnung neu vermietet wird. Dann muss sich der Vermieter an den Mietspiegel halten. Wenn er das nicht tut, kann der Mieter klagen. Meistens nehmen die Gerichte den Mietspiegel als Grundlage für ihre Urteile. Nur einige wenige Richter tun das nicht. In dieser Woche ist der neue Berliner Mietspiegel rausgekommen. Der lässt hoffen in verschiedenerlei Hinsicht. Noch einmal Thorsten Gabriel.
Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher formuliert es nüchtern zurückhaltend.
Das Mietniveau ist gegenüber 2017 in abgeschwächter Form gestiegen.
Man könnte auch sagen, halb so stark. Waren die Mieten zuvor noch um jeweils rund 5% jährlich gestiegen, waren es jetzt nur noch 2,5% im Schnitt. Konkret stieg die durchschnittliche Netto-Kaltmiete binnen 2 Jahren von 6,39 € auf 6,72 €. Ein Grund zur Entwarnung ist das für die linken Politikerin nicht, aber ihre Mietenpolitik sieht sie auf dem richtigen Weg. Das lasse sich an dieser Dämpfung schon ablesen.
Zum Beispiel die Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die ja die Mieterhöhungsmöglichkeiten auf 2% maximal im Jahr dämpft. Aber auch die Tatsache, dass wir die Ausweitung von Milieuschutzgebieten sehr stark unterstützt und vorangetrieben haben.
Erstmals seit Jahren wird der Mietspiegel auch wieder von den Vermieterverbänden offiziell anerkannt. Die Geschäftsführerin des Berliner Verbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Susanne Klabe, sagt:
Wir begrüßen den Mietspiegel 2019, weil wir ihn in seiner Befriedungsfunktion für unglaublich wichtig halten im Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter. Das hatte sich der Gesetzgeber nämlich ursprünglich mit der Einführung eines Mietspiegels mal gedacht. Im Streit soll der ausgleichen zwischen den Parteien.
Stadtentwicklungssenatorin Lomscher baut darauf, dass der Mietspiegel durch die Anerkennung seitens der Vermieterverbände ein Stück gerichtsfester wird. Überrascht vom gedämpften Mietanstieg zeigt sich die stellvertretende Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, Wiebke Werner.
Wir hätten einen stärkeren Anstieg erwartet aufgrund der Situation, wie sie eigentlich auf dem Wohnungsmarkt draußen herrscht. Auf der anderen Seite sind wir aber auch ganz klar der Meinung, dass das jetzt keine Entwarnung sein kann. Denn die Realität auf dem Wohnungsmarkt, was heute stattfindet, ist eine andere. Und das wird nicht ohne Auswirkungen auf zukünftige Mietspiegel bleiben.
Sowohl der Mieterverein als auch die Stadtentwicklungssenatoren wiederholten ihre Forderung in Richtung Bundesregierung, Mietspiegel in Deutschland durch klare Vorgaben rechtssicherer zu machen.
Ein kleines Nachspiel gab es zum Mietspiegel dann noch. Die Deutsche Wohnen erklärte, den Mietspiegel noch einmal überprüfen zu wollen, ob er wirklich nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt wurde. Die Vorsitzende des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen kritisierte die Deutsche Wohnen dafür umgehend scharf. Es bleibt spannend. Auch bei Hertha. Hertha könnte vielleicht nach Tegel ziehen und auf dem Gelände des Flughafens da ihr neues Fußballstadion bauen. Diesen Vorschlag hat sich Innen- und Sportsenator Andreas Geisel in dieser Woche zu eigen gemacht und damit einige überrascht. Aber das war nicht die einzige Überraschung. Darüber will ich reden mit meinem Kollegen Sebastian Schöbel. Guten Tag.
Hallo, grüß dich.
Überraschend war auch, dass Hertha den Vorschlag positiv aufnahm. Bislang hatte Hertha ja immer auf dem Olympiastadion-Gelände bestanden als Ort für ihr neues Fußballstadion. Wieso jetzt doch die Bereitschaft zum Umzug an einen anderen Ort?
Also reden wir mal noch nicht von Bereitschaft, sondern von der Bereitschaft, sich diesen Vorschlag ernsthaft anzuschauen. So zumindest hat es sowohl Hertha-Manager Preetz als auch Präsident Gegenbauer formuliert. Man will sich also wirklich damit beschäftigen. Warum jetzt diese Einsicht oder mögliche Einsicht? Einfach weil, glaube ich, Hertha inzwischen gemerkt hat, dass der Gegenwind aus der Politik so stark ist, dass es für den Olympiapark da offenbar keine Möglichkeiten gibt, dort ein Stadion zu bauen. Das scheint Hertha eingesehen zu haben. Und jetzt werden wir mal schauen, ob man sich auf den Standort Tegel auch wirklich einigen kann.
Überrascht über den Vorstoß war ja auch die Stadtentwicklungsverwaltung und Tegel Projekt GmbH. Denn es gibt ja bekanntlich Pläne für Tegel, wenn der Flughafen mal geschlossen sein sollte. Und bei den Plänen ist mir noch keine große Brache aufgefallen, für die es noch kein Vorhaben gibt. Könnte das, was jetzt im Gespräch zu sein scheint, sogar geplante Wohnungen gefährden?
Also wir wissen sogar ziemlich genau, wie viel Hektar Hertha eigentlich bräuchte für ein Stadion auf diesem ehemaligen Flughafengelände, nämlich ca. 33 Hektar. Und tatsächlich, wenn man sich diesen Plan anschaut, sind schon viele Flächen dort verplant. Allerdings gibt es tatsächlich im nordwestlichen Teil dieses Flughafengeländes noch Platz, wo man eventuell über einen Stadionneubau reden könnte. Die Frage ist eher, passt es dann zusammen mit zum Beispiel auch dem Wohnungsbau? Das ist eine berechtigte Frage. Und wie viel Platz braucht man eigentlich, um dieses Stadion dann verkehrlich zu erschließen. Denn ja, es stimmt, da soll mal eine U-Bahn durchlaufen, aber das alleine reicht ja noch nicht. Da muss auch ein Straßenanschluss her. Und ob das alles wirklich zusammenpasst, das wissen wir einfach noch nicht, weil es bisher nie geprüft wurde.
Geisel hatte ja mal gesagt, dass das Land kein Geld für so ein privates Fußballstadion geben würde. Wenn in Tegel aber umgeplant werden müsste, dann würde das ja ordentlich kosten. Soll dann Hertha diese Umplanung bezahlen oder zahlt das Land dann doch indirekt für das Stadion?
Das wird sicherlich Teil der Verhandlungen dann werden über diesen Standort, sofern das wirklich konkret wird. Aber ja, der Standort Tegel würde dann auch wahrscheinlich für das Land Berlin mit zusätzlichen Kosten verbunden sein. Denn Hertha wird sicherlich nicht zum Beispiel den Ausbau der U-Bahn dort mittragen. Das muss dann schon das Land Berlin alleine tun. Insofern, der Standort Tegel wird ganz andere auch Herausforderungen für das Land Berlin bedeuten.
Sebastian Schöbel war das. Vielen Dank. Über 3 Jahre ist es mittlerweile her, dass über 100.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger per Volksbegehren gegen die Massentierhaltung stimmten. Nach einigen Diskussionen nahm der Potsdamer Landtag das Volksbegehren schließlich an und setzte in der Folge unter anderem einen Landestierschutzbeauftragten ein, der vor allem die Zustände in den Brandenburger Ställen verbessern sollte. In dieser Woche hat eben dieser Tierschutzbeauftragte Stefan Heidrich seine erste Bilanz vorgelegt und auch einiges an Kritik einstecken müssen. Amelie Ernst berichtet.
Genau 39 Seiten ist der erste Bericht des Landestierschutzbeauftragten lang. Allerdings findet sich auf keiner der 39 Seiten eine Liste der Mastbetriebe, die gegen Vorschriften verstoßen haben, oder die Zahl von Privatleuten, die ihre Haustiere im vergangenen Jahr nicht artgerecht gehalten haben. Stattdessen berichtet Stefan Heidrich von über 70 Terminen, die er im vergangenen Jahr wahrgenommen hat, vom Besuch eines Legehennenbetriebes bis hin zu einer Diskussion zum Thema Hundeführerschein.
Die Stimme des Tierschutzbeauftragten wurde gehört in der Vergangenheit. Beispielsweise wurden moderne Krankenställe eingerichtet, die in der Form dort in einem Betrieb nicht vorhanden waren. Wir konnten aber auch Sachlagen aufklären, die nicht unbedingt einen Tierschutzmissstand darstellen, aber für die Öffentlichkeit auch nicht so leicht verständlich waren.
So konnte der Tierschutzbeauftragte Bürger beruhigen, die sich sorgten, weil die Hühner in einem benachbarten Betrieb auffällig viele Federn verloren hatten. Denn die Tiere befanden sich gerade in der Mauser. Kein Fall von Tierwohlgefährdung also. Doch selbst wenn, hart durchgreifen darf der Tierschutzbeauftragte gar nicht, nur beraten.
Also ich habe mir einige Betriebe natürlich angeschaut. Ein Betrieb hat jetzt sogar einen Stallneubau schon in Angriff genommen. Wir werden dann dort modellhaft uns anschauen können, wie mit einem hohen Tierschutzniveau über 100 Sauen mit ihren Ferkeln leben können.
Heidrich will Vorzeigeprojekte in die Öffentlichkeit rücken. Schön und gut, findet Axel Kruschert vom Bund für Umwelt und Naturschutz BUND. Doch das Ziel des Volksbegehrens gegen die Massentierhaltung sei eigentlich ein anderes gewesen.
Wir haben damals dieses Volksbegehren gestartet und wollten den Tierschutzbeauftragten installieren, der die Landesregierung berät, wo sind die Probleme, die im Land auftreten bei der Tierhaltung. Wenn ich jetzt den Bericht lese, dann muss ich feststellen, es werden zwar Problemlagen betrachtet, aber wo ist die Auseinandersetzung mit den großen Massentierhaltungsanlagen, beispielsweise in Tornitz, ja, mit den 50.000 Mastplätzen dort? Wir haben Haßleben mit 38.000 Plätzen. Und meiner Ansicht nach wäre das ein wichtiger Schwerpunkt und der ist noch nicht vorhanden.
So sei der Landestierschutzbeauftragte nach 2 Jahren eher ein Landestierschutzberater, meint Kruschert. nicht aber einer, der die wirklichen Probleme des Landes helfe zu lösen. In anderen Bundesländern hat der Landestierschutzbeauftragte mehr Kompetenzen und auch mehr Personal. Brandenburg steht da offenbar noch am Anfang.
Und das war Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg mit den wichtigsten landespolitischen Themen der Woche aus der Region. Ich bin Ute Schumacher. Danke fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.